Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und. Immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus. Lass dich mitnehmen auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Hallo liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, schön, dass ihr wieder dabei seid und euch bei den Gedanken und bei den Themen des Mindset und der Veränderungen wieder Inspirationen holt. Es ist heute Sonntag, Sonntagabend und manche Menschen erreicht man da am allerbesten, weil sie in ihrem Leben einfach viele Dinge zu tun haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein heutiger Gesprächspartner sich diese Zeit nimmt, weil er ist wirklich ein Gigant. Ich bin schon lange mit ihm befreundet und durfte einen Teil seines Lebens auch aus erster Reihe fußfrei genießen und bin wirklich immer wieder fasziniert gewesen von dem, was er erreicht hat, wie er die Dinge angegangen ist, was er gemacht hat, was er geschafft hat. Und wo er heute ist, ist für mich einfach sensationell und das Ergebnis eines tollen Weges, der ja noch nicht aus ist, sondern ich weiß, da kommt noch mehr. Herzlich willkommen beim Podcast, lieber Klaus Aschauer.
Hallo lieber Peter, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ganz also spannend. Und du hast mich jetzt angekündigt und wenn man mich sehen könnte, dann du siehst mir, würde ich rot werden. Vielen Dank.
Wirklich, das eint dich ja mit all diesen großartigen Menschen, die ich hier auch im Podcast interviewen darf, weil jeder von sich sagt, naja, so besonders ist das eigentlich eh nicht. Aber von außen betrachtet
ist das schon
genial. Uns zeichnet ja eine Kindheit aus, die wir uns nicht kennen, aber sehr nahe verbringen durften oder verbracht haben. Du kommst ursprünglich aus Hallein in Salzburg.
Genau, das ist richtig. Ich komme aus Hallein, im schönen Salzburger Land, nicht unweit von deinem Ort,
ja, wo du geworden
bist, weg, aus Adnet, ja. Wie würde man sagen, Nachbarorte. Ja. Mhm. Nachbarorte. Und da bin ich hier recht behütet groß geworden, richtig. Genau, ja. In den Bergen, nah an der bayerischen Grenze, genau.
Und du wolltest ja immer schon Unternehmer und du wolltest immer schon Eigentümer, Miteigentümer eines Unternehmens mit über 1000 Mitarbeitern sein, oder?
Immer, ich bin geschlüpft und dann das war mein erstes Ziel. Nein, genau. Natürlich überhaupt nicht. Es war überhaupt nie mein Ziel, 1400 oder 1500 Mitarbeiter zu haben. Natürlich nicht. Und es war nie mein Ziel, zwangsweise Unternehmer zu sein oder zu werden. Wobei ich schon glaube, dass ich so eine gewisse unternehmerische Ader in der Familie gehabt habe durch meine mütterlicherseits die Unternehmen, die dort quasi entstanden sind, schon ganz früher Glasereibetrieb, Handelsbetrieb für Küchenbedarf und so. Und da war sicherlich so ein bisschen eine unternehmerische Ader dabei.
Wie ist dein Weg von Hallein nach Berlin? Du lebst jetzt in Berlin. Wie ist der Weg verlaufen? Ganz geradlinig? Hast du gesagt, so, jetzt mache ich zuerst von Hallein, gehe dann nach Wien und dann gehe ich von Wien, nach München und dann von München nach Berlin. Wie ist das passiert?
Eigentlich ist nichts bei mir in meinem Leben, ist ganz geradlinig gelaufen. Also wäre es so, dann wäre ich nicht irgendwann mal so ein bisschen der schwarze Schaf der Familie gewesen.
Okay.
Also ich glaube, ich habe in meiner Schulzeit und Jugendzeit eigentlich alles mitgenommen, was man mitnehmen sollte und was man seinen Kindern nicht wünscht, dass sie es mitnehmen. und so bin ich dann irgendwann, weil eh keiner so richtig da glaubt hat, das was wir das mir, bei der Firma Bosch in Hallein, früher war es Friedmann und Meier, da kennst du es vielleicht auch noch, der Friedmann und Meier ist dann von Bosch übernommen worden. Dort war meine Tante im Personalbüro. Und die hat mich dort natürlich so ein bisschen protegiert, dass ich dort eine Lehre machen kann, das Werkzeug machen. Und technischer Zeichen. Das habe ich dann gemacht und habe aber schnell gesehen, dass ich wahrscheinlich damit nicht wahnsinnig reich wäre. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen umorientiert, habe dann alles gemacht und nichts und habe dann, und das war sehr schön, nach der Bundesheerzeit einen Herrn kennengelernt, der ist heute Geschäftsführer der Firma Emco in Hallein, das ist der Horst Rettenbacher. Mhm. Also kennengelernt ist ein bisschen untertrieben gesagt, wir haben uns angefreundet, wir haben uns schon kennt über Sport und der Horst hat mich dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unter seine Gefilde genommen und hat mir so ein bisschen eingeordnet und mir so die Richtung gezeigt, in die man gehen sollte und die Sinn macht. Ja. Und das hat dann zum ersten Mal sehr viel damit zu tun gehabt, sich darüber klar zu werden, dass nichts kommt, wenn man nicht dazu hat, wo man hin will. Mhm. Und das war, ich glaube, das war 98 oder ja, 98, glaube ich, war das. Mhm. Da habe ich dann das erste Mal quasi für mich selber einen Lebensplan geschrieben, den ich bloß immer dann in meine Schublade gelegt habe, wo dann so Dinge drin standen. So, keine Ahnung. Wie wir ein Haus haben oder nicht. Oder wann wir Kinder haben, was wir beruflich machen. So einfach für mich so niedergeschrieben und weggelegt. Und über den Job, den ich dann gemacht habe mit dem Horst, habe ich dann den Zugang zu der Firma Herlitz bekommen. Mhm. Und über die Firma Herlitz bin ich dann quasi nach Berlin. Yeah. Zwischendrin habe ich während des Arbeitens ein bisschen studiert. Mhm. Und ja, und so bin ich dann nach Berlin gekommen.
Also es ist spannend. Wie alt du ungefähr warst, wie du diese erste Vision für dich aufgeschrieben hast?
Ja, so 21, 22. Mhm. So. Mhm.
Mhm. Und darf ich nochmal fragen, wann, wenn du dich zurückerinnerst, wann hast du die erste Entscheidung selbst getroffen? Weil bei mir bin ich in der Reflexion draufgekommen, ich habe, glaube ich, bis 19, 20 wirklich immer das getan, was mein Umfeld von mir verlangt. Ja, ja, also genau. Ich war nie so, dass ich gesagt hätte, nein, das habe ich deshalb gemacht, weil ich es entschieden hätte.
Ich glaube, das war tatsächlich so wirklich so ganz bewusst, das zu machen, was ich für mich entscheide. Ja. Glaube ich, war dann tatsächlich der Weg nach Berlin.
Ja.
Ja. Also, weil das natürlich sehr viel Impact auf alles drumherum gehabt hat. Ne? Also, ich bin dann quasi aus meinem Elternhaus ausgezogen, wo ich eine Wohnung drin gehabt habe. Ne? Ja. Sehr behütet bin allein und habe dann meinen Umzug organisiert und bin quasi dann wirklich von Hallein, habe meine Zelte abgebrochen und bin nach Berlin gezogen. Der Gerald Röder, sein Jugendfreund da von mir, war dann selbstständiger Spediteur. Ja. Und der hat mir dann quasi meine Möbel und alles umgezogen nach Berlin. Ja. Und das war so bewusst wahrscheinlich wirklich schon so das erste Mal, dass ich das da habe, was ich wollte.
Jawohl.
Und das, glaube ich, haben nicht alle verstanden.
Das ist ja das Spannende für euch da draußen auch wieder. Gell? Das, bitte hört es da gut zu. Also relativ spät mal früh, man weiß es gar nicht, aber irgendwann mal eine Vision für sich selbst. Was will ich in meinem Leben haben? Ganz, ganz wichtig. Dann einfach keine Fremdbestimmung mehr ab einem gewissen Alter, sondern dafür einzustehen und für seine Entscheidungen dann auch alle Konsequenzen logischerweise zu ziehen und mit den Konsequenzen zu leben. Und dann bist du als Österreicher mit Herlitz, das war klar, dass du mit dem Job sozusagen nach Berlin gegangen bist, aber das wäre dann ein friktionsfrei, weil ich glaube, Herlitz hat in Berlin nicht so lange gegeben.
Genau, das war dann immer auch der Punkt. Ich sollte bei Herlitz arbeiten, aber Herlitz ist dann in der Zeit, wo ich umgezogen bin, also von, ich sage jetzt mal, Oktober bis Dezember oder bis Ende November in die Insolvenz geschlittert. Ja. Also war ich in Berlin und habe keinen Job mehr gehabt.
Und würden jetzt sagen, ja, dann gehe ich wieder zurück. Gehe wieder zurück, genau. Weil das kenne ich, war halt nichts, ist nichts. Und hätte sich wieder zurückgekommen. Du hast es nicht so gemacht.
Genau, ich habe es nicht so gemacht, weil man dachte, echt, wie geil eigentlich. Jetzt bist du in Berlin, total cool.
Ja.
Du hast eine super Wohnung. Und Berlin war ja damals das Mecker der Technomusik. Und ich war natürlich Mitte 20 total auf Elektro. Heute immer noch, stehe immer noch sehr auf Elektromusik. Ja. Aber das war dann damals, ich bin im Mecker der Elektromusik. Und wenn ich sonst nichts tue, dann gehe ich halt 7 Tage die Woche einfach nur fort.
Und beim Fortgehen?
Und mach nur Party, genau.
Genau, und beim Fortgehen, also du bist einer internen, intrinsischen Motivation gefolgt, hat ja das die nächste Begegnung ergeben, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Ja, mehr oder weniger ja. Also, also unterm Strich habe ich dann quasi bei der Cosmo angeheuert, weil ich den Uwe Bergmann halt sehr zu schätzen gelernt habe. Yeah. Und hab mir dann aber eigentlich auch keine Gedanken gemacht. Also das war ja das Lustige, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Branche, in die was ich reingerutscht bin.
Yeah. Also Mit deiner Ausbildung hat das wenig zu tun gehabt.
Dann bin ich ja sehr stark den BWL-Weg gegangen. Yeah. Also BWL studiert und bin dann aber durch den Job, den ich bei Herlitz gehabt habe, wo ich ein bisschen zu vorlaut war, in die IT gerutscht. Also das war damals so, dass der damalige Geschäftsführer ist bei Herlitz reingekommen, da war ich in Österreich, hat gesagt, ob sie jemand mit IT auskennt. Dann habe ich gesagt, ja, IT kenne ich. Und dann habe ich gesagt, super, dann sind Sie mein SAP-Projektleiter für das SAP-Rollout in Österreich. Das habe ich dann davor ja, bevor ich dann nach Berlin gegangen bin, gemacht. Aber eigentlich war ich, sage ich jetzt mal, eher am Marketing und Vertriebsmann. Yeah. Und dann habe ich den Uwe kennengelernt und der hat dann gesagt, Mensch, ich suche jemanden, der ein bisschen was von der Fertigungsindustrie versteht, yeah, aber auch das Betriebswirtschaftliche zusammenbringt und der was verkaufen kann und Marketing versteht. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, das mache ich. Das kann ich, weil SAP kenne ich auch, habe ich auch kennengelernt.
IT kenne ich
auch. Genau, IT kenne ich auch. Und passt, das mache ich für dich. Und du hast gesagt, hey, cool, du passt zu mir und zu uns. Wir sind vier Leute.
Fang an. So. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, hast du jemals Angst gehabt in der Zeit? Nein. Oder hast du es vergessen, dass du mal Angst gehabt hast?
Nein, ich habe grundsätzlich keine Angst. Natürlich gibt es Situationen, wo man, sage ich jetzt, wo's schwierig, wo man vielleicht bestimmte Ängste um sein Leben hat oder wo, keine Ahnung, oder so, boah, da bin ich jetzt, das ist mir jetzt ein mulmiges Gefühl. Ne? Aber Angst in dem Sinne, dass ich das nicht machen könnte, habe ich nie gehabt, weil ich mir immer gedacht habe, was kann denn passieren? Wenn es nicht läuft, dann mache ich was anderes. Verstehst du? Also das war. Ja. Und deshalb habe ich nie Angst gehabt, eigentlich.
Okay. Also, dann bist du in Berlin in einer Vier-Mann-Beratungsunternehmung gestartet. Als Vertrieb für IT, ERP-Systeme, ERP-Projekte.
Genau, also als ganz konkret als Vertriebsbeauftragter für die Software, für die ERP-Software Navision Financials. Das war quasi mein erster Aufschlag, genau. Und habe dort im Dezember 99 angefangen.
Und hast operativ im Vertrieb angefangen?
Genau, habe operativ im Vertrieb angefangen mit Kaltakquise, wie man es so schön kennt, am Telefon und quasi die gelben Seiten durchtelefoniert und habe mir so meine Pipeline aufgebaut. Bin dort hingefahren und da wir nur vier Leute waren, war es ein bisschen schwierig. Irgendwer hat die Software präsentieren müssen. Und dann haben wir gedacht, naja, so schwierig kann das ja nicht sein. Hat man damals dann die Software installiert, hat man die Handbücher übers Wochenende mit Handnummer und durchgearbeitet das Wochenende und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann die Software präsentieren. Und ab da habe ich das dann selber gemacht.
Faszinierend. Wie ist es von dort weitergegangen? Ihr seid ja dann relativ schnell gewachsen als Cosmo und du hast ja privat dann auch, bist in eine Beziehung eingegangen, hast glaube ich, dein erster Sohn ist dann auch schon auf die Welt gekommen.
Genau.
Wie hat sich dein Leben dann abgespielt? Du warst ja sehr eingesetzt. In allen Ecken und Enden hat man dich ja dann gebraucht.
Genau, ich bin nach Berlin gekommen, weil meine Freundin, die Mutter von meinem heutigen großen Sohn war und, anders gesagt, die Mutter von meinem heutigen großen Sohn war damals meine Freundin. Und da bin ich sozusagen dann eigentlich auf der einen Seite in die sehr, sehr stark vertrieblich orientierte Wirkung bei der Cosmo eingestiegen. Die Cosmo ist sehr stark gewachsen, aber nicht nur unbedingt in Berlin, sondern recht stark oder noch viel stärker bei der Muttergesellschaft in Münster-Westfalen.
Yeah.
Aber auch die Berliner Gesellschaft hat sich dann vergrößert, verhältnismäßig schnell, eine lustige Historie und Parallele zum heutigen Dasein ist. Der Gerrit Schiller, mein heutiger Mitgeschäftspartner und Mitgesellschafter bei der Cosmo Consult AG, war im, ich glaube, Januar 2000, wo ich meinen ersten Auftrag unterschrieben geholt habe bei der Firma Freudenberg Schwabe, die habe ich vergessen, war der Gerrit Schiller als studentischer Mitarbeiter unser Projektleiter.
Ja.
Und so nach 2 Monaten Projektphase habe ich dann gesagt, ich muss leider weg, weil ich muss ja fertig studieren und muss mein Diplom einschreiben.
Okay.
Und das war so eine Parallele zur Vergangenheit, die der Gerrit wahrscheinlich auch erzählen würde.
Ja.
Dass es für ihn auch so ein Parallelbetrieb war zwischen Studieren und fertig studieren, arbeiten, genauso wie bei mir, dann eben auch mit Freundin und Familie. Und die Cosmo hat sich dann dahingehend entwickelt, dass sie irgendwann von einer amerikanischen Private Equity gekauft worden ist. Der Gerrit war dann ab 2001, glaube ich, als Mitgeschäftsführer und auch Gesellschafter des Standortes Dresden wieder an Bord gekommen.
Ja. Yeah.
Und so arbeiten wir, so wie wir heute sind, sozusagen eigentlich schon zu dritt seit dem Jahr 99 zusammen.
Da sind jetzt ein paar Punkte so mittendrin gefallen, die ich gerne nochmal herausholen wollte. Also ihr seid gewachsen, ihr habt den Gerrit, also das Gefühl vom Uwe Bergmann, das ich habe, ist, dass er immer zuerst auf die Menschen geschaut hat. Also bei dir war es auch so, du
passt
irgendwie gut zu uns, hast du ein bisschen was drauf, denke mal, aus dem, was du zeigst, könnte es gut passen, ich hole dich rein, und hat dann einen Job gemacht für dich.
Genau.
Beim Gerrit als studentischer Mitarbeiter ja das Gleiche. Also dieses first who, then what. Zuerst die Menschen und dann machen wir was draus. Macht sie das heute auch noch so?
Ja, machen wir, aber ich muss vielleicht noch was dazu sagen. Du hast jetzt einen Namen gesagt, Uwe Bergmann. Das weiß ja keiner, wer das eigentlich ist. Der Uwe Bergmann ist der Dritte bei uns im Bunde, sozusagen der Hauptgesellschaft oder Haupteigentümer der Cosmo Consult AG, der, sage ich jetzt mal, mir zumindest, und soweit kann ich das sagen, auf jeden Fall die Chance geboten hat, heute das zu sein, was ich bin.
Ja.
Und ja, wir zu dritt, und jetzt kommen wir noch mit drauf, glaube ich, haben schon sehr, sehr intensiv das Bedürfnis, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einfach vom Wesen her gut zu einem selber passen und nicht, weil es gleich sind, wie man selbst ist.
Yeah,
man neigt ja dazu, sich mit Leuten zu umgeben, die so ähnlich sind wie wir selber.
Ja, yeah, da kommt nichts das raus, da geht es weiter, ja, genau.
Genau, aber das meine ich gar nicht, sondern ich glaube eher, dass wir Leute suchen, die interessant sind für uns. Und das ist zum Beispiel was ich wahnsinnig gern auch sage und auch so praktiziere. Ich stelle nur Leute ein, mit denen, wo ich gerne auf ein Bier gehen würde, um so viel von denen zu erfahren, wie es nur möglich
ist. Yeah.
Wenn ich das Gefühl nicht habe, nach den ersten 20 Minuten, dass ich mit jemandem gerne ein Bier trinken gehe, oder ein Glas Wein, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht einstellen.
Ja, es ist faszinierend. Ich habe ja das, ich habe ein Ähnliches, wir haben ja schon drüber gesprochen einmal, gell? Bei mir ist das diese Umarmung. Also wenn die Menschen nicht irgendwie gefühlt auch näher an mich körperlich,
absolut,
so bin ich halt vom Typ her, dann lass es. Also es sind Kunden, genauso wie Lieferanten, genauso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich da nicht so diesen Funken habe, dieses, und da gebe ich da recht, die müssen auch divers sein. Also die dürfen jetzt nicht alle gleich sein wie ich oder wie es mir halt passt, sondern die sollten ruhig ein bisschen Ecken und Kanten haben, damit ich auch wieder was lernen und wir weiterkommen.
Genau, gell? Genau, das ist ganz wichtig. Das ist für mich eigentlich fast das Wichtigste. Ja. Die müssen so viel schlauer sein wie ich, dass ich von denen was lernen kann.
Ja, genau.
Wenn es das nicht sind, dann ist das schon ein bisschen schwierig.
Ja. Der zweite Punkt, der mich jetzt gerade so getoucht hat, war ist diese Frage, du hast wirklich viel gemacht, das weiß ich. Du warst im Job sehr eingebunden, ihr habt es ja alles aufgebaut. Wann ist der Private Equity Fonds reingekommen? Mhm. Du warst privat eingebunden, mit dem Kind, mit deiner Freundin. Das ist alles nicht so friktionsfrei gelaufen. Heute würde man sagen, warst du Burnout gefährdet? Ich höre ja immer gleich, dass man Burnout kriegt, wenn man viel arbeitet oder dass das so ist. Ich möchte das Burnout nicht abtun, gell? Ich war ja selber drinnen, wie du weißt.
Und
das ist wirklich eine furchtbare Krise. Aber ist das schon Burnout oder ist das einfach viel Arbeiten?
Wenn man von draußen drauf schaut, dann war das wahrscheinlich schon so. Mich hat es dann auch einmal ziemlich umgehauen. Das war kurz vorm Urlaub fahren nach Dänemark, da war der Anton, das ist mein Großer, der war ziemlich klein, vielleicht ein Jahr, anderthalb. Da bin ich in der Küche gestanden und dann das nächste, was ich wieder weiß, dass ich so abgedeckelt worden und gesagt, was ist los? Es hat gerade so geraucht in der Küche und du bist gerade umgefallen.
Also,
und das war gerade nach der 2011, wo wir uns quasi rausgekauft haben. Das war gar nicht davor so. Yeah. Wobei ich da auch natürlich auch sehr viel gearbeitet habe innerhalb der Zeit, wo quasi die Private Equity Investoren eingestiegen sind, die Anteile quasi von Privateigentümern wie dem Uwe Bergmann oder unseren Altgesellschaften an die Private Equity gegangen sind. Da habe ich auch sehr viel gearbeitet und bin dann auch quasi vom Vertrieb in meine erste Geschäftsführerrolle gerutscht.
Yeah.
Das war 2009.
Mhm.
Und so 2011, und mein Sohn ist dann geboren worden 2008, Entschuldigung, der Große. Und ja, dann war er schon ein bisschen älter, dann war das 2012, da muss ja so 4 gewesen sein. Und da hat es mich dann tatsächlich umgehauen. Und dann bin ich ja kurz vom Urlaub noch zum Doktor und der hat gesagt, naja, wie ist denn das, wenn du so arbeiten fühlst und wie fühlt denn, ja, so 70, 80 Stunden in der Woche, rauchen wir, ja, weil ich rauche mal, viel, naja, geht so, und dann zum Schachteln zwar, so. Sport machen, viel, ja, Korn, sehr gut, Kaffee, ja, alles gut, also, gesagt, ja, dann soll ich so weiter, wenn so ein, zwei Jahre leben wollen, dann passt das schon.
Yeah.
Wahrscheinlich war das damals sicherlich auch ein Wink mit dem Zaunpfahl, also, yeah. Was ich, ja, aber habe ich dann verhältnismäßig gut weggetaucht. Vielleicht war es ein Mindset-Thema auch ein Stück weit, weil sie dann ab da natürlich auch wenn, sag ich jetzt mal, mehr von dem, was ich da habe, sag ich jetzt mal, eher auf das Wesentliche konzentriert oder nicht mehr nur aufs Business machen, auf den nächsten Auftrag. Und der Stress, denn, was man automatisch kriegt, wenn man so jetzt mal eigenes Business aufbaut, wo man eigenes Geld investiert, der Druck funktioniert das alles. Den habe ich dann versucht, so ein bisschen wegzugeben, dahingehend, dass man doch so, ich kann es eh nicht ändern, wenn es nicht geht. Ich kann eh nur so viel da, wie ich kann und muss mich halt auch für andere verlassen und das tue ich gern. Und ich, ich gebe immer gern auch Vertrauen nach draußen, insbesondere jobseitig ist das für mich überhaupt kein Problem und habe dadurch dann die Last so ein bisschen abgelegt.
Ihr habt ja auch noch dazu eine sehr, sehr spezielle, Beziehung, Gerrit, Uwe und du, wenn ich das von außen sagen darf. Ihr habt eine unglaubliche Geschichte miteinander ja durcherlebt. Ihr habt einerseits zuerst am eigenen Unternehmen gearbeitet, da warst du noch nicht, glaube ich, beteiligt,
sondern ja, war
ich
noch nicht,
in einer führenden Funktion. Dann kam der Equity-Kapitalgeber aus den USA. Da war ein großes Wachstum, aber für wen anderen? Das ist ja auch ein großer Druck, der dann von außen gekommen ist. Die waren, glaube ich, börsennotiert. Das heißt, ihr müsst jetzt eure Performance liefern. Und dann wieder das Rauskaufen, das ja auch nicht so friktionsfrei war. Ich glaube, die wollten euch nicht so gern ziehen lassen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja,
das war ja wie ein Wirtschaftskrimi, hat sich es für mich zumindest von außen angefühlt.
Ja, war es zum Teil auch. Genau. Ja,
Und
es
dann
ist war nicht so ohne, das stimmt. Ja. Und das Ganze halt nach der Finanzkrise 2008. Ja, das war, was eh schon, so jetzt einmal, wieder ein Jahr oder zwei braucht, dass das so ein bisschen verdaust mit der Organisation, sind wir eben dann 2011 den Schritt dann gegangen.
Und da hat sich so eine Freundschaft auch herausgebildet, die ja, ich würde jetzt sagen, nicht diese klassische Freundschaft, wir gehen permanent am Zirkel oder was, sondern eine Freundschaft, wo ihr miteinander Gespräche führt, euch austauscht, durchaus natürlich auch Diskussionen habt, aber immer wieder. Du hast mal gesagt, ihr habt so nie gestritten. Und ich glaube, das hilft ja auch, wenn man sich selber nicht so richtig wohlfühlt, dass man jemanden hat, mit dem man sich auf dem beruflichen Feld austauschen kann, damit man nicht alles mit nach Hause nimmt. Ja, weil mit wem müsst ihr über deine ganzen Sorgen sprechen? Und wenn du jetzt in einer Dreierkonstellation, wie ihr es habt, immer jemanden hast, mit dem du auch reden kannst, dem du vertrauen kannst und der dich auch unterstützt und nicht immer seinen eigenen Vorteil sieht, sondern eben diesen Vorteil des gemeinsamen Projektes, ich glaube, das hilft schon sehr, oder?
Absolut. Du hast das richtig wiedergegeben. Wir haben uns noch nie gestritten. Wir diskutieren sehr gerne kontrovers und dürfen auch natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Lustigerweise muss man sagen, ist es gar nicht oft so. Also wir sind ja ziemlich gut aligned. Und um auf deine Frage einzugehen, ja, wir sind Freunde. Und aber nicht eben die klassischen Freunde, die sich ständig jedes Wochenende irgendwie beim Sport treffen oder sonst irgendwas machen, sondern wir sind Business-Freunde geworden.
Yeah.
Also machen gemeinsam Business an der Cosmo, weil es unsere Leidenschaft ist, weil es unser Dreierbaby ist.
Deshalb, glaube
ich. Und also wir sind die, sage ich jetzt mal, die Eltern.
Die drei Eltern der Cosmo. Dieses Baby, wenn man es als ein Baby sieht, ist ja ein Riesenbaby geworden. Also ihr seid ja dann aus Deutschland rausgegangen auch und habt jetzt mittlerweile andere Länder, durchaus andere Sprachen, andere Kulturen, alles Mögliche besetzt. Ihr seid bis Südamerika jetzt, glaube ich, unterwegs.
Ja, genau.
Magst du den Kosmos mal von Cosmo kurz umschreiben und mir auch sagen, wie du mit den unterschiedlichen Kulturen in deinem Bereich, dem Vertrieb, auch umgehst?
Den Cosmo-Kosmos, sehr gern. Also wir sind so 2011, 1. März 2011 haben wir die Verträge unterschrieben, quasi eigenständig zu sein. Das haben wir beim Notar von der Anwaltskanzlei Gleis Lutz gesessen, der Uwe Bergmann und ich, und haben, glaube ich, 9 Stunden englischsprachige Verträge vorgelesen bekommen und haben es dann noch 9 oder 10 Stunden, wir waren auf jeden Fall wirklich beide durch, haben es dann unterschrieben. Und dann sind wir raus und haben gesagt, super, selbstständig, gehen wir auf ein Bier. Nein, ich bin zu müde. Wir waren zu müde, um es wirklich zu feiern. Aber das ist dann verhältnismäßig schnell losgegangen, mit 68 Leuten raus, selbstständig gemacht. Am Ende des Jahres waren wir, glaube ich, schon 120 und sind dann ziemlich rasant gewachsen, haben dann 2012, 2013 unsere erste Akquisition betrieben, haben dann 2014 unsere ehemalige Muttergesellschaft, die Tintura AG Deutschland, und angegliederte Tintura Gesellschaften aus dem Fire Sale der Private Equity Tintura dann rausgekauft. Dadurch sind die Schweden zu uns dazugekommen, die Schweizer, die Spanier, die Franzosen und somit sind wir international geworden. Das war 2014 und in demselben Jahr oder das Jahr darauf haben wir dann die spanische Inica gekauft. Und die Inica war ein auf Spanien und spanischsprachige Länder konzentrierter Microsoft-Partner. Und über die sind wir dann natürlich auch nach Lateinamerika gekommen. Ja, und heute, nach weiteren Akquisitionen, sind wir mittlerweile auf den Kontinenten Europa, Lateinamerika, Asien unterwegs. Mit 1500 Mitarbeitern in 17 Ländern, 49 Büros.
Jetzt mal kurz der Drawback. 4 Leute in Berlin, so hat alles angefangen. Und gefühlt, für mich ist es gar nicht so lange her, ich habe ja ein paar Momente mit euch gemeinsam auch erleben dürfen und euch da gesehen, und das ist für mich so faszinierend, was innerhalb von einem Arbeitsleben, das ist ja gar kein Leben, sondern ein Arbeitsleben, 10, 20 Jahren, was da passieren kann, wenn man sich groß denken traut. Und jetzt ist meine Frage, wer von euch hat sich als erster so groß denken getraut?
Niemand. Wir haben so groß nie gedacht.
Okay.
Das war eigentlich das Lustige. Also, wir haben gesagt, wenn wir rausgegangen sind, haben wir gesagt, hey, wollen wir mal so 100 Kunden haben und wollen wir mal so 200 Mitarbeiter sind, dann sind wir eine richtige Nummer.
Ja.
Und das waren wir dann eigentlich ein Jahr später. Und es ist dann alles so schnell gegangen und eigentlich wollten wir uns nie internationalisieren. aber wenn ich so zurückschaue, die Tektura wollten wir nur deshalb, weil wir quasi unsere ehemalige Muttergesellschaft kaufen wollten und der wichtigste Markt für uns war Deutschland. Und wir haben gewusst, wie wir die deutsche Gesellschaft sanieren können, das haben wir gewusst.
Ja.
Und das waren eigentlich die wichtigsten. Darum haben wir gesagt, okay, egal mit den Franzosen, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Aber erst einmal brauchen wir die. Und so sind wir dann eigentlich in diese Internationalität reingesprungen.
Ja.
Und richtig groß denken, da wir erst eigentlich seitdem.
Wahnsinn.
Ja. Also seitdem wir das geschafft haben und die integriert haben und seitdem wir wissen, dass wir echt viele Dinge gut kennen.
Und jetzt muss man dazu sagen, ihr seid ja für Microsoft, ist ja auch nicht keiner, das ist ja, ich würde sagen, eines der bedeutendsten Unternehmen der Welt, seid ihr einer der wichtigsten Partner im europäischen Raum geworden, oder? Ihr seid Platin-Partner, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, Platin gibt es nicht, aber also die Partnerschaft heißt Gold-Partnerschaft. Ja. Aber wir sind, würde ich mal sagen, in Europa sind wir der Platzhirsch für alle Business-Software-Komponenten von Microsoft. Also das, was so rund um ERP-Software, CRM und so mit dem ganzen Drumherum.
Ich durfte ja bei einer Veranstaltung jetzt dabei sein, vor 3 Wochen, wo du mich eingeladen hast. Und was mich auch wieder so fasziniert hat, ist, ihr seid ein Technologieunternehmen. Ihr habt Infrastruktur, ihr habt Softwarelösungen, ihr habt KI-Lösungen, künstliche Intelligenz und so weiter. Und trotzdem, und das ist jetzt für mich so der Bogen zurück wieder, sagst du in dem Vortrag, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch Microsoft das auf diesem Weg, dass sie sagen, das Wichtigste ist der Mensch.
Ja, ich glaube, Microsoft und uns unterscheidet so ein bisschen, dass wir nicht Shareholder getrieben sind. Also wir sind selber Shareholder. Und Microsoft ist börsennotiertes Unternehmen, die sind halt Regularien unterworfen, wo der Mensch dann irgendwann halt dann doch nicht so viel zählt. Das ist ein großer Unterschied, glaube ich. Ja. Aber bei uns ist das tatsächlich so. Wir haben 2017, wie wir mit unserer Transformation begonnen haben, haben wir uns selber natürlich hinterfragt und gesagt, was ist uns eigentlich wichtig? Mhm. Und das hat eigentlich schon viel früher angefangen, nur haben wir es vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass wir immer schon, so jetzt mal, vielleicht anders mit Menschen umgegangen sind, wie man es so gewohnt ist eigentlich im Berufsleben. Und so waren die Menschen um uns herum eigentlich immer wichtig und unter anderem auch ein wichtiger Treiber, dass wir eingestiegen sind in diese neue Cosmo-Organisation und dieses MBO gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, hey, wir haben so ein geiles Team in Berlin und in Dresden. Die Leute kennen doch gar nicht der Equity. Geht nicht. Ja. Und schon allein für die Leute müssen wir es tun, dass wir uns weiter engagieren. Ja. Und das hat sich halt dann so bei uns so weiterentwickelt, ist dann irgendwann in den Cosmo Code auch eingelaufen. Das ist quasi unsere Bibel, unsere DNA, die was wir mal niedergeschrieben haben, die war sehr stark natürlich auch vom Uwe getrieben in die Organisation etabliert worden ist. Also das ist unser Code, den wir haben. Was der Cosmo Code, was einfach mal so niedergeschrieben ist, was uns wichtig ist. Also es ist wichtig, dass man immer auf Augenhöhe funktioniert, dass man nie das Gefühl hat, irgendjemand, nur weil er bestimmte Position hat, ist was Besseres als jemand anders. Das ist, hat viel mit Leidenschaft zu tun, mit dem Willing, Höchstleistungen zu bringen und auch verlieren zu dürfen. Und also hat viel mit Fehlerkultur zu tun, mit Principles, die man sich vielleicht selber stellt für sein Leben. Und so damit hat das alles zu tun. Und, und darum glaube ich davon bin ich überzeugt, dass Transformationsprojekte, und da gibt es unterschiedliche Studien von McKinsey, ich habe in der Präsentation damals, habe ich sie auch geschildert, dass 70% der Transformationsprojekte unter anderem deshalb scheitern, weil eben die Menschen, die damit zu tun haben, nicht in der richtigen Art und Weise inszeniert werden für das Vorhaben. Und darauf setzen wir sehr stark. Dieses Inszenieren.
Ich hab gerade so für mich in den letzten Tagen mehr und mehr darüber nachgedacht, über diese Aussage, der Kunde ist König. Und ich habe irgendwie zum Schluss gekommen, das ist nicht so. Weil König ist ja immer überstellt. Und wenn du jetzt mit einem Kunden auf Augenhöhe sein willst, kommt dir genau das wieder rein. Und ich habe für mich eigentlich lustigerweise definiert, eigentlich sind die Mitarbeiter die Könige. Ja, also es ist für mich die Mitarbeiter, weil wenn ich sie so behandle, wie Könige oder wie herausragende Persönlichkeiten, dann können sie auch dem Kunden gegenüber so auftreten. Und dann wird auch der Kunde ein ganz anderes Kauferlebnis haben, wenn er von jemandem betreut wird, der von sich her schon Selbstbewusstsein hat und dem man auch auf Augenhöhe begegnen kann. Manche Vertriebsmitarbeiter sagen, ja, ich mache alles für die und die bitte ja und das können wir auch und Eierlegende wollen mich so mit Flügel, wir regeln alles für dich. Das wird kein Kunde
hören. Aber darum geht es gar nicht, genau. Nein. Darum geht es nicht. Also ich bin auch hundertprozentig deiner Meinung, wenn du jetzt mit zufriedenen, nicht nur zufriedenen Mitarbeiter hast, sondern wenn du es schaffst, eine Begeisterung innerhalb deiner Mitarbeiterschaft zu generieren, dass die sagen, Mensch, ja, die sagen nicht, ja, ich gehe ganz gern hackeln, sondern die sagen, ich brenne dafür, für das, was ich tue, dann erreichst du einfach viel mehr nach vorne und dann wirst du automatisch zufriedene Kunden kriegen, weil es einfach Leute hast, die was mit Leidenschaft das tun, was du eigentlich dem Kunden sonst versprechen musst. Ganz intrinsisch, weil sie es einfach geil finden.
Genau.
Und das ist spannend.
Für mich ist es so, wenn ich als Interimmanager irgendwo bin und du weißt ja, wir waren bei der Berliner Synchron zum Beispiel eben auch, da haben wir uns ja auch immer wieder getroffen und haben sogar eine Mitarbeiterin, die du dann übernommen hast für das Unternehmen, wie das Unternehmen verlassen hat, und auch sonst mit der Windheilersoft und so weiter. Wenn der Markt gesagt hat, das Unternehmen, wo der Stark da gerade drinnen ist oder Führungsverantwortung hat, die sind ja eine Sekte. Da habe ich mir gedacht, yes!
Alles richtig gemacht. Genau, alles richtig. Ja. Genau. Und das ist bei uns auch, also ich würde jetzt nicht sagen Sekte, aber wir, unsere MitarbeiterInnen, jetzt habe ich gegendert, hast du gemerkt, gell?
Super.
Die haben sich den Namen Kosmonauten gegeben.
Irgendwie. Ja, genau.
Also natürlich, weil das ein Stück weit von uns ein bisschen gefördert worden ist, aber wenn heute jemand von Cosmo über sich spricht, dann sagt er, ich bin ein Kosmonaut.
Ja.
Und wenn wir irgendwas liken oder irgendwas auf LinkedIn posten oder was auch immer, dann kommt dieses Wording Kosmonaut immer mit rein, weil jeder, der für die Cosmo arbeitet, ist ein Kosmonaut. Ja. Und das hat auch was, also jetzt mal was sehr Motivierendes dabei. Ja, ich will ein Kosmonaut sein.
Ja. Auch bei uns ist es also die Infinity Media, mein Lieblingsprojekt im Moment ist genau das Gleiche. Eine Infinity muss da mal werden. Das will nicht jeder. Und wenn ich höre, Facharbeitermangel und ich weiß nicht was, man kriegt keine Mitarbeiter, ich muss lachen, weil bei uns bewerben sich so viele und wir suchen aus, wirklich handverlesen, wer ein Infinity werden darf.
Ja. Nein, so ist es bei uns leider nicht. Also wir haben, wir brauchen immer gute und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Ja.
Aber und suche natürlich auch ständig, aber es ist schon so, dass wir schon sehr genau drauf schauen. Wie passt jemand, der zu uns kommt, eigentlich zum von Hause aus, von seinem Naturell zum Cosmo-Code.
Ja. Sehr geil, sehr geil. Also, das haben wir dich erleben dürfen als jemanden, der sozusagen auf der Suche war, von einem kleinen Ort in Salzburg ausgezogen ist, mit ich sage mal, mit einem gewissen Grund, mit einer Grundidee, was ich im Leben erreichen will, mit 2, 3 Mentoren, das habe ich wohl auch mitgehört immer wieder. Ich glaube, das ist auch wichtig gewesen in deinem Lebensweg, dass du auf Menschen gehört hast und die Erfahrung hatten und du da gesagt hast, was schlagen die vor und dem dann auch gefolgt bist, dann eben vor allen Dingen jetzt beim Uwe in dieser letzten Phase, beim Uwe Bergmann. Und dann haben wir dich als Unternehmer, als Eigentümer, als Vertriebsmenschenfreund auch kennenlernen dürfen. Ich habe jetzt eine Fastlane noch vorbereitet, wo ich dir noch ein paar kleine Fragen stelle. Bist du bereit dazu, mein Freund?
Ich bin bereit.
Die erste Frage, mein lieber Klaus, was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist?
Nicht ich, glaube ich, weil jeder hat es in der Hand, so jetzt aus sich das zu machen, was er ist. Also ich hätte aus mir das gemacht, was ich bin.
Ich finde es so schön. Ich warte ja schon seit einigen Folgen. Weil jeder sagt mir dann einen anderen Beruf. Und ich, um Gottes Willen, meine Gäste sind ja herausragend. Ich will mich nie lustig machen über sie. Nur ich mal selber natürlich, weil die Frage mir dann einmal stellt. Ich hätte gesagt, ein Vogel oder Tier oder irgendwas. Weißt. Und das erste Mal, dass jemand keinen anderen Job sagt. Danke vielmals.
Nein, das glaube ich liegt daran, weil ich nie einen Plan gehabt habe für mich, was ich werden will. Mm. Sondern immer eher nur, was ich erreichen will. Nicht alles was. Also ich habe eher einen Plan für mich gemacht und nicht einen Plan, alles was
ich irgendwann. Als was du warst.
Ja.
Sehr gut. Ja. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde natürlich meinen Kindern und meinen Nachkommen natürlich die perfekte Welt bereiten wollen, wenn ich das könnte. Aber ich glaube, dass letztendlich eigentlich nichts ist, was ich ändern würde, weil es, wenn man was ändert, dann hat es immer mit Veränderung zu tun.
Ja.
Und, wenn ich irgendwo mal anfange, jemanden zu verändern,
ja,
dann hat das viel mit Manipulation und so zu tun und das nimmt dann kein Ende. Ich glaube, Veränderung fängt bei einem selber an.
Ja.
Und das würde vielleicht, wenn überhaupt, ändern, dass man jedem so einen Chip einpflanzt, dass er merkt, dass Veränderung bei jemandem immer bei dir selber beginnt und nicht bei den anderen. Aber verändern an sich wahrscheinlich gar nichts.
Welche Glaubenssätze prägen dich?
Jeder bestimmt, also jeder ist seines eigenen Glückes Schmied eigentlich. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen holprig rausgekommen, aber das ist eigentlich das, was ich von klar auf mitgekriegt habe, eigentlich, dass jeder, ich würde sagen, sein Glück beeinflussen kann mit dem, was er tut. Mhm. Weißt du, kannst du hinsitzen, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in einem Gespräch mit dir, kannst du hinsitzen und warten, bis du das Glück findest, du kannst es aber auch suchen.
Yes.
Und darum glaube ich, ist jeder seines eigenen Glückes Schmied, ist ein Glaubenssatz, wo ich da glaube, je mehr du suchst und desto mehr wirst du es finden.
Hast du einen Lieblingskünstler, Lieblingskünstlerin? Elektro-Techno?
Nein, gar nicht. Seit neuestem meine beiden Söhne, die bei mir im Park am Gleisdreieck Graffiti sprühen, auf einer legalen Wand und wirklich tolle Sachen machen und musiktechnisch Seed und Peter Fox aus Berliner.
Okay. Eine letzte Frage noch. Hast du ein Motto?
Ja. As good as it gets. Immer. Bei allem, was du machst. Und ein zweites habe ich noch: mit einem Lächeln im Gesicht geht alles leichter. Also das sind die zwei Dinge, die für mich jeden Tag mitnehmen. Immer so gut, wie es nur geht, bei allem, was du machst. Und wenn es nicht besser gegangen ist, dann war es halt vielleicht einmal scheiße, dann muss es beim nächsten Mal besser sein. Und aufstehen, sich anlachen und positiv in den Tag zu gehen. Das sind so meine kleinen Tricks, glaube ich.
Lieber Klaus, dem ist nichts hinzuzufügen. Du bist ein lebendes Beispiel deiner Motti, deiner beiden Dinge, weil ich kenne dich lächelnd, ich weiß, dass du immer das Beste gibst, immer voll dran arbeitest, an dir arbeitest, also auch mit deinem Jeder ist seines Glückes Schmied, das bist du, weil du wirklich so viel erreicht hast in deinem Leben und so ein Vorbild bist. Ich bin wirklich dankbar, dass du da warst. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir, Peter. Vielen Dank. Es hat mir wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und wie du schon mal gesagt hast, ich liebe deine Stimme.
Danke.
Wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration, damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset-Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark und meine Mailadresse ist ps@starkundstark.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge. Von Herzen alles Liebe.